Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum hottesten Shit, der mich gerade so interessiert. Ich habe mir gedacht, dass ich einmal im Monat einen Fall des Monats vorstelle, sozusagen als neue Rubrik. Also dann. Fall des Monats in diesem Monat ist ein BGH-Urteil aus 2021 aus dem Mietrecht. Für alle Nicht-Juristen, ich werde jetzt die Protagonisten immer abkürzen. Das heißt, wenn wir Käufer-Verkäufer haben, dann nenne ich die K und V. Jetzt haben wir hier einen Fall aus dem Mietrecht. Das heißt, wir haben Mieter-Vermieter, also nenne ich die Protagonisten M und V. Das ist im Jurastudium auch so üblich. Also auch wenn man da einen Fall bekommt in der Prüfung, sind die Leute auch immer so abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben. Genau. Das ist jetzt auch ein Fall, der ist nicht Anfänger geeignet. Das ist schon fortgeschritten. Aber jetzt gucken wir ihn uns erstmal an. Also folgender Fall. 2020 mietet M bei V eine Wohnung im Mietshaus. 1000 Euro war. Die Zahl ist jetzt mal egal, darum geht es jetzt nicht. Ist auch nicht das Problem in dieser Sache. So, wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man gegenüber einfach nichts. Das heißt, da ist eine freie Fläche. 3 Jahre später zieht ein Bauträger auf der anderen Straßenseite 4 Wohngebäude und Tiefgarage hoch. Also ist das eine Großbaustelle. So eine Baustelle macht natürlich viel Lärm. Daher hält M die Miete um 30% gemindert. Jetzt klagt der M auf Rückzahlung der zu viel gezahlten Miete. Also, erste Frage, hat er Anspruch auf Rückzahlung von 330 Euro mal 3? Die Zahl ist jetzt aber wirklich egal. Sagen wir einfach 1000 Euro. Der hat aber noch einen weiteren Antrag, nämlich will er im zweiten Schritt eine Feststellung, dass die Miete seit April bis Beendigung der Bauarbeiten um 30% gemindert bleibt. In der Akte steht noch, dass die Lärmemission unwesentlich ist, also ortsüblich. Das ist nochmal eine wichtige Info, da kommen wir aber später zu. So, jetzt erstmal die Frage, ob die Klage zulässig und begründet ist. Das war nämlich auch hier die Krux, wieso es zum BGH ging und der sich damit beschäftigen durfte, ob das denn begründet ist. Da gab es Probleme. Aber jetzt schauen wir erstmal. Zuständig ist erstmal das Amtsgericht Bonn. Sachlich ergibt sich das aus 1 ZPO und 23 Nummer 2a GVG, weil es sich um eine Wohnraummiete handelt und die Wohnung auch in Bonn steht. Deswegen ist natürlich auch das Amtsgericht Bonn zuständig, also 29a Absatz 1 ZPO. Bleiben wir jetzt aber erstmal beim Antrag, also beim ersten Antrag. Rückzahlung zu viel gezahlter Miete. Das ist in diesem Fall kein Problem. Hier gibt es keine besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Im zweiten Antrag gibt es besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen im 256 ZPO. Nämlich hat der Mieter in dieser Feststellung April bis Open End, keiner weiß, wie lange so eine Baustelle geht, hat er dafür ein Feststellungsinteresse. An sich, ja klar hat er das. Er kann ja noch nicht auf Leistung klagen, weil er die Miete für die Zukunft ja noch gar nicht gezahlt hat. Also kann er nur auf Feststellung klagen und eben nicht auf Leistung. So, festgestellt haben wollen, dass die Miete in Zukunft gemindert ist, hat er natürlich auch ein Interesse dran, dass das ein Fall mal geklärt ist. Also das Problem ist hier ein ganz anderes. Das Problem ist hier, im März klagt er auf Rückzahlung, also bis März, und ab April auf Feststellung. Okay? Was ja klar ist, weil zum Zeitpunkt der Klageerhebung ist ja auch noch gar nichts bezahlt, also für die Zukunft. Weswegen er für April ja noch keine Rückzahlung verlangen kann. Klar, logisch. Aber Prozess und Leben geht ja weiter. Und alles ändert sich, bis es dann entschieden ist. Und dann ist irgendwann auch April und meistens liegt eine Akte halt doch länger. Dann ist halt auch Mai und so weiter. Also, im April könnte er doch einfach auch seinen ersten Klageantrag auf Rückzahlung dann erweitern. Und die Miete im April geht ganz leicht über 264 Absatz 2 ZPO. Und jetzt bearbeiten die Richter die Akte natürlich nicht im März, April, wenn das auch alles sozusagen fällig ist und wie, also zum Zeitpunkt geschieht, sondern vielleicht erst im August. So, und jetzt kommt's. Dann könnte er ja eigentlich sogar Klage, also eine Leistungsklage erheben auf Leistung. Eigentlich gibt es auch einen Vorrang der Leistungsklage. Und wenn man auf Leistung klagen kann, ist das viel stärker als auf Feststellung zu klagen. Denn aus dem Feststellungstitel kann ich nicht vollstrecken. Und dann muss ich ja nochmal klagen, dann nämlich auf Leistung. Und dann hätte man ja zwei Prozesse und das ist gar nicht ökonomisch. Also das ist ja auch total Banane. Wenn ich das also alles schon in einem Prozess machen kann, dann sollte man das auch in einem Prozess machen. So. Daher hier die Frage, ob für das Feststellungsbegehren, für die Monate, die schon vergangen sind, der Vorrang der Leistungsklage tatsächlich entgegensteht, weil er ja einfach seinen Antrag erweitern könnte. Und mit der Leistungsklage kriegt er dann auch einen Titel, den er dann auch gegen den Vermieter vollstrecken kann. So. Jetzt kommt der BGH ins Spiel und der sagt, Leute, das ist ganz schön affig. Also, dann muss der ja jeden verfickten Monat einen Antrag ans Gericht rausschicken und seine beiden Anträge ändern. Also, come on, da hat echt gar keiner Bock drauf, wirklich niemand. Super unnötiger Aufwand. Also, eine einmal zulässig erhobene Feststellungsklage, also was sie ja, by the way, im März ja zulässig erhoben war, weil im April war ja noch nicht bezahlt, also nochmal, wenn sie einmal zulässig erhoben ist, dann wird sie nicht später dadurch unzulässig, dass er irgendwann später doch eine Leistungsklage erheben könnte. So, also, okay, der Übergang auch im Laufe des Prozesses löst nicht den Vorrang der Leistungsklage aus. Das zwingt den Kläger also nicht, seine Anträge monatlich zu ändern. Das ist affig, total affig und unzumutbar. Also insgesamt ist die Klage zulässig und jetzt die Quizfrage, ist sie denn auch begründet? So, zu Frage 1 war der Antrag auf Rückzahlung für 3 Monate, also sagen wir einfach 1000 Euro. Da ist die Anspruchsgrundlage hier 812. Wer 812 kennt, weiß, dass 812 sehr viele Anspruchsgrundlagen hat. Und konkret haben wir hier 812 Absatz 1, Satz 1, Alternative 1, also die allgemeine Leistungskondition. Kurz die Frage, was ist denn ein Anspruch? Weil viele sagen, benutzen das ja auch gerne im alltäglichen Sprachgebrauch. Oh, ich habe doch Anspruch auf oder boah, der hat gar keinen Anspruch, dass er das jetzt von mir kriegt und so. Und das wird so gerne auch im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt, ohne dass die Leute wirklich wissen, was das bedeutet. Und das hat der Gesetzgeber legal definiert. Das heißt, der Gesetzgeber hat definiert, was das bedeutet. Und zwar bedeutet ein Anspruch. Oh, Entschuldigung, Moment, ich muss kurz husten. So, sorry, wo waren wir? Anspruch. Ein Anspruch ist einfach das Tun oder Unterlassen von jemandem verlangen zu können. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit jemandem einen Vertrag geschlossen habe und in diesem Vertrag steht, dass die Person mir etwas repariert und dafür gebe ich ihr Geld, dann habe ich einen Anspruch gegen diese Person, nämlich aus Vertrag, nämlich, dass sie etwas tut, nämlich das dann zu reparieren. So, man kann aber auch einen Anspruch haben, dass jemand etwas unterlässt. So, okay. Machen wir weiter, sonst werde ich heute nicht mehr fertig. Also, wo waren wir? Anspruchsgrundlage ist hier 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Das ist sehr wichtig bei 812 zu nennen, weil 812 einfach unglaublich viele Anspruchsgrundlagen hat. Also was heißt unglaublich viele? Aber schon viele. So. Jetzt, weiter geht's. Allgemeine Leistungskondition, wenn der rechtliche Grund später wegfällt. Der rechtliche Grund fällt später weg, wenn der Mietmangel nach Zahlung entsteht, also die Miete im Voraus gezahlt. Also wenn ich im August, am 3. August bezahle, was ja klar ist, weil man muss ja die Miete immer bis zum 3. Werktag bezahlt haben, und am 5. August geht die Heizung kaputt, dann ist der Rechtsgrund für die volle Miete nachträglich weggefallen, okay? Nämlich dann ab dem 5. August, so als Beispiel. Und deswegen könnte man auch an 812 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 denken. Im folgenden Fall könnte man denken, hier ist es aber nicht. Also, hier ist es 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. So, und wenn man jetzt als Student, falls das irgendwie ein Examens- oder Prüfungsfall wäre oder vielleicht auch ein Aktenvortrag, wenn man als Student die Prüfer oder die Richter beim Examen richtig zum Austicken bringen will, dann sagt man beim nächsten Prüfungspunkt, nämlich bei 812, prüft man dann weiter, was wurde erlangt. Und dann sagt man einfach, wenn man die richtig abfacken will, es wurde Geld erlangt. Einfach Geld. Und dann drehen die so durch, reißen den Kopf ab und vollziehen einen Exorzismus mit einem. Also niemals auf diese Frage antworten, was wurde erlangt? Geld. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn der die Miete in bar zahlen würde, wäre das erlangte, also die richtige Antwort wäre Eigentum und Besitz an dem Geld, oder bei einer Überweisung wäre das erlangte ein Auszahlungsanspruch gegen die kontoführende Bank aus 675t BGB. Also du hast nicht bei einer Überweisung das Geld erlangt, sondern du hast einen Anspruch gegen deine Bank erlangt, dass die dir das Geld auszahlt, wenn du es willst. Oder wann du es willst, wenn du es brauchst. Okay? Aber nicht das Geld. Verstanden? Also, nächster Prüfungspunkt durch Leistung des M. Jetzt fehlt hier der Rechtsgrund. Rechtsgrund für die Zahlung ist ja der Mietvertrag, der vereinbarte Mietzins nach 535 Absatz 2 BGB. Aber die Miete könnte ja hier gemindert sein nach 536 Absatz 1 BGB. Und in Höhe dieser Minderung fehlt es dann soweit, also insoweit an einem Rechtsgrund. Also, wann ist die Miete gemindert? Nach 536 Absatz 1 ist die Miete Kraft Gesetz gemindert, wenn die Sache einen Mangel hat. Kraft Gesetz bedeutet, die Minderung ist kein Gestaltungsrecht. Man muss die Minderung also nicht erklären oder sagen, hallo, da ist ein Problem und deswegen möchte ich den Kaufpreis mindern oder sowas, wie im Kaufrecht, wo man das dann erklären muss, gestalten muss. Sondern im Mietrecht ist das ganz automatisch, wie durch Zauberhand, automatisch reduziert. In genau dieser Sekunde, in die der Schaden auftritt, ist die Miete Kraft Gesetz gemindert. Also ist der Schwerpunkt in diesem Fall die Frage, ob die Wohnung einen Mangel hat, der zu einer Minderung führt. Wenn ja, haben wir hier eine Minderung. Und insoweit fehlt der Rechtsgrund. Wenn nein, haben wir hier keine Minderung und der Rechtsgrund fehlt nicht. Also gucken wir uns jetzt an, wann ein Mietmangel vorliegt. Das ist ähnlich wie im Kaufrecht. Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Okay, das ist die allgemeine Definition. Also muss man jetzt gucken, was ist denn hier die mietvertragliche Soll-Beschaffenheit? Wie soll das denn sein? Was ist die Soll-Beschaffenheit und gibt es eine Abweichung davon, den dieser Baulärm verursacht? Der Baulärm an sich kann auch zur Beschaffenheit gehören. Das nennt man dann Umweltfehler. Das sind Umstände, die von außen, also der Umwelt, der Sache, auf die Sache Auswirkungen haben. Also Auswirkungen, wie zum Beispiel Lärm. Okay, jetzt aber zurück zum Fall. Wie haben die das hier konkret vereinbart? Ausdrücklich steht da natürlich nichts im Mietvertrag. Und die haben auch nichts zu einem Lärmpegel oder sowas vereinbart oder die Abwesenheit von Lärm, das wäre Quatsch. Und nach ausdrücklich kommt dann konkludent. Vielleicht wurde das ja hier konkludent vereinbart. Und damals, als der Mietvertrag abgeschlossen wurde, war da unbebautes Land. Vielleicht hat sich der Mieter M. deswegen auch gedacht, dass er gerade deswegen dahin ziehen will, weil das ja dann so ruhig ist und er das super geil findet. Aber das reicht nicht für eine konkludente Vereinbarung. M bräuchte ja dafür auch die Zustimmung von V, dass Baulärm dann ja ein Mangel ist. V kann jetzt aber keine Gedanken lesen und wüsste gar nicht, ob er nur wegen der Ruhe dahin gezogen ist oder diese Wohnung haben will. Und er kann deswegen auch gar nicht erkennen, dass M die Wohnung nur mietet, weil da kein Baulärm ist und die Fläche frei ist. Umgekehrt, nach 133 und 157, kann man ja nicht einfach so davon ausgehen, dass der V für alle möglichen Umwelteinflüsse reden möchte und das im Vertrag vereinbaren will und zu irgendwas zustimmen will. Das ist auch nicht. Also hier haben wir hier keine Vereinbarung, also haben wir hier auch keine Einigung über die Beschaffenheit der Wohnung. Eine Sekunde, ich muss kurz einmal husten. Also richtet sich die Beschaffenheit nach der Verkehrsanschauung. Das ist jetzt ein wenig Blabla. Maßgeblich ist jetzt die ergänzende Vertragsauslegung. Was hätten die beiden vereinbart, wenn sie darüber geredet hätten? Bis jetzt ist der Fall ziemlich Standard. Und jetzt wird's spannend. Wir gucken jetzt also in die Schatzkiste des 906. 906 BGB regelt Duldungspflichten unter Nachbarn. Was muss man von Nachbarn aushalten und was nicht? Wenn da also steht, der Eigentümer hat eine Duldungspflicht, dann kann der nichts anderes tun, als das zu ertragen. Der Vermieter hätte sich niemals zu Unmöglichem verpflichtet, also niemand hätte es getan. Wenn V nichts gegen den Baulärm machen kann, weil er laut 906 eine Duldungspflicht hat, dann kann er nicht gleichzeitig sagen, lieber Mieter, dir gegenüber hafte ich aber und für den Baulärm und ich lasse mir natürlich gerne die Miete mindern, obwohl ich das selber dulden muss. So, das gibt's nicht, das macht doch keiner, es ist Quatsch. Das kann man dem dann also nicht unterstellen. Und wenn der selbst nichts dagegen machen kann, dass er natürlich auch keinen Bock drauf hätte, dafür zu haften, das ist ja klar. Wenn der Vermieter das hinnehmen muss, dann muss der Mieter das auch hinnehmen, okay? So, darauf wollte ich hinaus. Der BGH sagt jetzt dazu, dass der Mieter an die Situationsgebundenheit des Grundstücks teilnimmt. So, und jetzt erinnern wir uns, in der Akte stand ja noch, dass der Lärm ortsüblich wäre, also unwesentlich. Also hat der V nach 906 eine Duldungspflicht. Es ist ihm unmöglich, etwas gegen diesen Lärm zu machen. Also haftet der Vermieter auch nicht gegenüber dem Mieter. Auch wenn wir uns vorstellen, V könnte etwas gegen den Lärm machen, macht es aber nicht, dann haftet der natürlich auch gegenüber seinem Mieter. Das ist in diesem Fall aber gar nicht das Problem. Also er kann nichts tun und deswegen haftet er nicht. Im konkreten Fall haben wir also keinen Rechtsgrund. Wir haben keinen Mangel. Wir machen nach 812 Minus, also keinen Anspruch. Und damit ist auch der Antrag, der Feststellungsantrag raus, weil die Miete eben nicht nach 536 gemindert ist. Durch Zauberhand. Durch Kraftgesetz. Also, Hand aufs Herz, wenn man 906 nicht kennt, kommt man da auch nicht drauf. Aber jetzt, wo ihr den kennt, erheben wir das Glas auf unsere Big Brain Energy. In diesem Sinne, Prost.